herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finge, ich bin Kindheitspädagogin und Referentin für stellvertretende Einrichtungsleitungen. Ey, ich sage dir, jedes Mal, wenn ich einen Gast habe in diesem Podcast, verhaue ich mein eigenes Intro und erzähle irgendeinen Quatsch.
Also Fea Finger können Sie ausschließlich für stellvertretende Kita-Leitungen buchen, dass es klar ist. Ja? Alles andere ist nicht Ihre Zielgruppe.
Nein, das ist gar nicht meine Zielgruppe. Okay, also ich fange jetzt nicht nochmal an. Was du gehört hast oder wen du gehört hast gerade, das war Sibylle Schmitz. Sibylle Schmitz ist heute mein Gast und ich freue mich sehr, dass sie da sein wird. Ich sage jetzt trotzdem noch kurz die zwei Sätze zu Ende. Also, ich bin Referentin für pädagogische Fachkräfte. Da gehören auch stellvertretende Kita-Leitungen dazu. Und ich habe so ein paar Schwerpunktthemen, nämlich Adultismus und Partizipation und alles, was sich da drumherum gliedert. Und das Coole ist, das ist ungefähr alles. Aber es gibt natürlich so ein paar Themen, da hole ich mir gern auch nochmal ExpertInnenwissen irgendwo ab. Und dafür ist Sibylle heute da. Sibylle, voll schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr,
ja,
und jetzt dass ich heute bei dir Gast sein darf.
Ja. Und jetzt sage ich noch kurz was zu dir. Du bist nämlich auch Referentin und Beraterin für pädagogische Fachkräfte schon ganz, ganz lange. Und du hast auch ein richtig breites Portfolio. Also bei dir gibt es richtig, richtig viele Sachen. Ich stelle auch deine Homepage und sämtliche Informationen nachher in die Folgenbeschreibung. Weil du bist nämlich auch noch systemische Familientherapeutin, habe ich gelesen, Logopädin und eben ganz viel, hauptsächlich wahrscheinlich freiberuflich tätig dann, ne? Also auch für Kindertagespflege und du beschäftigst dich ganz viel mit kindlicher Entwicklung, Bedürfnisorientierung, da hast du auch das Buch geschrieben, Ich sehe, was du brauchst. Oder so?
Ja, genau, ich sehe dich und verstehe, was du brauchst. Und das erste Buch war kindliche Bedürfnisse als Mittelpunkt der Kita-Pädagogik.
Ja, genau. Und ich werde ja nämlich immer wieder gefragt, was für ein Buch gibt es denn zur Bedürfnisorientierung und so? Und das sind auf jeden Fall die zwei, die ich da mit dazu empfehlen würde. Und da für das, ich stolper immer über diesen Titel. Wie war das? Ich verstehe, ich sehe, was du brauchst.
Ich sehe dich und verstehe, was du brauchst.
Entschuldige, also ich wirklich, das ist so ein Titel.
Das ja, ist ein langer Titel, ja.
Das ist wie mit dem Buch von Anja Kanzler mit Schätze finden statt Fehler suchen. Das ist auch sowas, da bin ich immer so, wie rum gehört's jetzt? Genau, und auf jeden Fall gibt es zu dem Buch auch Karten, die ich auch habe. Und ich bin gar nicht so der große Kartenfan. Und dann gibt es so ein paar Karten, die liebe ich sehr. Und das sind deine. Das sind jetzt auch gleich die, über die wir noch sprechen. Und von Sandra Richter gibt es ganz tolle. So, und jetzt ist hier genug der Werbung. Das ist ein ganz komischer Einstieg. Das mache ich sonst eigentlich nie so. Möchtest du was ergänzen?
Du hast echt schon die wichtigsten Sachen jetzt genannt. Ich bin tatsächlich seit 2004 Referentin und Beraterin. Ich bin jede Woche in-house unterwegs, in den Krippen, in den Kitas, in den HPTs im Hort, und es begeistert mich nach wie vor und ich habe einfach sehr viel Einblick in die pädagogische Praxis und daraus entsteht dann auch immer mein Fortbildungsangebot und meine Bücher und meine Fotokartensets.
Ja, also und ich finde, das merkt man den Sachen einfach auch an, die du rausgibst, dass da ganz viel Einblick ist in die Praxis. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie rumschleimen will oder labern will, weil ich finde, wenn man sich ein bisschen mit Literatur und auch mit Fachliteratur beschäftigt, man kann das so ein bisschen rauslesen. Ich mag das total gern, diese ganz theoretischen Sachen und das dann in die eigene Praxis übertragen. Das liegt eben nicht allen. Und deshalb versuche ich immer so eine Mischung zu machen von richtig krasser Theorie und dann aber die Praxis mitzuliefern. Und das lese ich bei deinen Sachen immer so ein bisschen raus. Und jetzt habe ich das Thema noch gar nicht gesagt. Wir wollen heute sprechen über einen guten fachlichen Umgang mit Beschwerden, mit Kritik von Eltern, wenn da Vorwürfe kommen. Wie können wir damit umgehen? Und dazu hast du ein Kartenset gemacht, das eben genauso heißt, Umgang mit Beschwerden, Kritik und Vorwürfen von Eltern, ungefähr.
Ganz genau so.
Langer Titel. Den habe ich gut drauf. Und Das Kartenset habe ich ja schon eine ganze Weile gehabt und habe mir es dann angeguckt und ich finde es richtig, fand es richtig, ich finde es immer noch richtig gut, weil ich so gedacht habe, das ist so cool. Man kann es halt alleine bearbeiten, wenn man irgendwie eine Frage hat. Das ist in Themen unterteilt. Oder ich könnte es eben auch mit meinem Team bearbeiten, auch über einen längeren Zeitraum, auch immer wieder. Man kann es auch irgendwie aufteilen und sagen, ihr macht den Bereich und wir machen den und dann treffen wir uns. Also da ist richtig viel einfach da. Und vielleicht fangen wir mit den Definitionen an. Was verstehst du denn unter einer Beschwerde?
Genau, also Beschwerde. Beschwerde ist erstmal eine sprachliche Mitteilung, wo ich andere Menschen darauf aufmerksam mache, dass ich mit was unzufrieden bin. Und es kann jetzt mündlich sein, es kann schriftlich sein. Es gibt ja auch Eltern, die schreiben E-Mails oder WhatsApps, um sich zu beschweren. Das kann auch über Körpersprache ausgedrückt werden. Also es gibt einfach verschiedene Ebenen, auf denen ich Beschwerden senden kann. Und ich finde, bei dem Thema ist immer wichtig, sich bewusst zu machen, Beschwerden sind erstmal ein ganz wichtiger Bestandteil einer guten Kommunikationskultur in einer Kita. Das kennen die pädagogischen Fachkräfte ja auch von der Arbeit mit den Kindern. Da war jetzt ganz viele Jahre lang auch das Thema, dass man die Beschwerden von Kindern ernster nimmt, ja, und auch rechtzeitiger erkennt an den verschiedenen Signalen, die Kinder eben senden und auch da dann drauf eingeht. Und genauso gilt es natürlich auch für die Eltern. Das ist ein wichtiger Teil der Kommunikation mit den Eltern und es gibt in jeder Kita Beschwerden von Eltern. Das ist auch ein Stück weit ein, nennen wir es mal, normaler Bestandteil von Kommunikation. Es gibt sogar fast täglich einzelne Beschwerden. Die meisten Beschwerden von Eltern werden sachlich vorgebracht, wo die Eltern wirklich einfach die pädagogische Fachkraft ihres Vertrauens ansprechen und sagen, da habe ich was beobachtet oder mein Kind hat mir was erzählt oder so wie das letzte Woche abgelaufen ist, fand ich es nicht gut. Ja, also die einfach ganz offen und auch relativ sachlich dann auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zukommen. Und dann gibt es eben auch andere Verpackungen, wo Beschwerden unsachlich vorgebracht werden, emotional vorgebracht werden, vielleicht auch oft erstmal ein bisschen zu spät vorgebracht werden, also dass die Eltern sehr lange gewartet haben und sich dann erst trauen, sich zu beschweren. Und dennoch ist es so, dass mir ist es immer lieber, die Eltern beschweren sich direkt bei den pädagogischen Fachkräften, als dass sie entweder gleich zur Leitung rennen oder es erstmal ewig lang anderen Eltern erzählen, dass sie mit irgendwas unzufrieden sind. Oder, und das habe ich auch schon oft in der Praxis erlebt, direkt zum Träger gehen. Ja, und schon kurz davor sind, sich einen Anwalt zu nehmen. Ja, da ist es mir lieber, die Eltern kommen direkt. Und dann kann man sich immer noch drüber unterhalten, über die Form, über das Wie. Ja, das ist sicherlich was, was dann diskussionsbedürftig ist. Und dennoch, ja, ist es, glaube ich, in einer Kita wichtig, da im Team eine gewisse Offenheit für die Beschwerden von Eltern zu pflegen, von vornherein. Ja, sogar die Eltern schon beim Tag der offenen Tür, schon beim Kennenlernen Elternabend, im Eingewöhnungsgespräch immer wieder darauf hinzuweisen, wenn sie mit was unzufrieden sind oder wenn sie sich Sorgen machen oder wenn sie an ihrem Kind Veränderungen beobachten. Kommen Sie bitte zu uns. Wir sind dafür offen. Wir nehmen das nicht persönlich. Wir sind offen für Feedback. Also ganz proaktiv die Eltern sogar dazu einzuladen.
Also ich habe es auch tatsächlich in meiner Praxis so gemacht, dass ich ab und an auf Eltern zugegangen bin und gesagt habe, ist denn alles in Ordnung und so. Ja, wir beobachten gerade an ihrem Kind das und das. Also einfach auch so in ein Gespräch zu kommen, um auch diese Dialogbereitschaft überhaupt zu signalisieren. Und
Ja.
meine Erfahrung ist auch, dass Eltern dann eher kommen und sagen, hören Sie mal, ich mache mir gerade Gedanken über das und das Thema, was halten Sie denn davon oder wie beobachten Sie das hier? Und dass auch die Art und Weise, wie ich gesprochen habe, dass das irgendwie abfärbt. Ich glaube, Menschen nehmen das so ein bisschen an, oder?
Ganz genau. Also wenn ich Das ist ja so ein bisschen, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es zurück, ne? Und dieses Resonanzprinzip, wenn ich mit einer Offenheit auf die Menschen von vornherein zugehe, schon im Vertragsgespräch, bei allen Begegnungen, die ich am Anfang auch gerade in der Zusammenarbeit mit den Eltern habe, wenn ich signalisiere, ich bin gesprächsbereit und ich möchte genauso wie Sie zum Wohle Ihres Kindes einfach beitragen und dazu braucht es einen engen Austausch, einen vertrauensvollen Austausch zwischen uns und dafür bin ich total offen. Und wenn Sie mit was unzufrieden sind oder wenn Sie sich Sorgen machen oder wenn Sie was frustriert oder geärgert hat oder irritiert hat, ja, eine Irritation, dann kommen Sie bitte gerne und sprechen Sie mich drauf an und wir gucken, ob wir eine gemeinsame Lösung finden können. Das ist ein ganz zentraler, das ist wieder dieser Klassiker, die eigene innere Haltung.
Ja.
Welche Haltung gehe ich generell an meinen Arbeitsplatz? In die verschiedenen Kommunikationssituationen, die mir da begegnen, bin ich von vornherein offen? Bin ich in meinem Selbstwert so weit gefestigt, dass ich das nicht gleich als persönlichen Angriff werte, sondern und dass es bei mir ganz viele Knöpfe drückt, sondern wo ich sage, okay, lass uns drüber reden.
Ja. Wenn man jetzt ausgeht bei Beschwerden von Kindern, sagt man ja, man guckt auch auf nonverbale Beschwerden. Also auch wenn ein Kind einfach immer nur rumrennt oder so, kann es eine Beschwerde sein, zum Beispiel. Wie würdest du das jetzt bei Eltern und bei Erwachsenen sagen? Also ich meine, ja, wir haben jetzt gerade schon gehabt, die beschweren sich mal per E-Mail, per WhatsApp, da kann irgendwas kommen oder die schreiben einen Brief oder die gehen direkt zum Träger oder was auch immer. Und manchmal kommen sie einfach viel zu spät. Aber das heißt ja, es hat da vorher schon was stattgefunden, was man vielleicht hätte wahrnehmen können. Aber ist das was, wo ich bei erwachsenen Menschen sage, da reagiere ich drauf?
Also das muss man sehr individuell schauen und fallweise schauen. Also es ist zum Beispiel so Sachen wie, man hat einen guten Kontakt zu den Eltern so im Tür- und Angelkontext. Und es ist jetzt auch beim Kind gerade nichts Besonderes. Und dann fangen einzelne Eltern an, morgens ja kaum noch ins Gespräch zu gehen. Also und auch eher so eine neutrale oder eher ernsten Gesichtsausdruck zu haben und relativ schnell die Einrichtung zu verlassen. Ja, das können Signale sein, dass die Eltern mit was unzufrieden sind. Das kann aber auch bedeuten, dass die gerade eine Krise durchmachen, dass die vielleicht ein privates Problem haben, was sie einfach beschäftigt und was sie dann auch so geistig abwesend wirken lässt. Da muss man sehr vorsichtig sein, ja, dass man körpersprachliche Signale jetzt nicht fehlinterpretiert oder auch überinterpretiert. Und da kann man dann sich das eine Weile mal anschauen und beobachten und dann sagen, in einem ruhigen Moment spreche ich die Mama mal an. Wie geht es euch so zu Hause? Ist alles okay? Wir haben jetzt länger nicht mehr im Tür- und Angelkontext geratscht. Gibt es irgendwas von eurer Seite? Einfach klar, also so ein Kommunikationsangebot zu machen, aber schon eher ein offenes Angebot und zu gucken, was kommt dann von den Eltern.
Ja. Okay, weil das ist was, das ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das kriege ich immer mal wieder so ein bisschen mit, dass Fachkräfte dann sagen, ja, also irgendwie, die sind irgendwie komisch, aber die können ja auf uns zukommen.
Ja. Ja, und da haben sie immer wieder bei dieser Haltung, ne, so wenn du das so sagst, diesen Satz, dann stelle ich mir jemanden vor, der so die Arme verschränkt und sich so zurücklehnt.
Ja.
Ne? So, die sollen halt kommen, wenn was ist, sollen die halt kommen. Ich kann mich jetzt hier auch nicht um jeden kümmern, ich kann jetzt hier nicht jedem hinterherrennen. Ja, und das ist natürlich auch ein Signal oder halt eine Haltung und ein Gedanke, den ich da in die Welt schicke, der mir dann meistens halt auch das spiegelt, was ich da denke, nämlich, ja, die sind halt nicht gekommen, die haben halt nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, kann doch ich nichts dafür, ja.
Ja.
Also klar, es braucht schon ein bisschen so eine Offenheit. Also pädagogische Fachkräfte sind es ja gewohnt, Kinder im Blick zu haben. Und da habe ich ja auch ein schüchternes Kind, das keinen Körperkontakt will und das ganz viel in der Ecke steht. Und da sage ich ja auch nicht, ja, soll halt kommen, ne? Also ich bin ja da. Sondern da überlege ich mir dann mit meinen Kolleginnen, wie können wir das Kind einbinden, wie können wir den Kontakt in ganz kleinen Schritten aufbauen und so weiter. Und so ähnlich darf das auch bei Eltern gedacht werden. Natürlich, Eltern sind erwachsene Personen und der Bildungsauftrag geht jetzt, richtet sich natürlich jetzt nicht direkt an die Eltern, aber der Auftrag geht schon dahin, dass ich einen wertschätzenden, interessierten Kontakt zu den Eltern pflege. Also das ist schon der Auftrag, weil ich brauche die Eltern für die frühkindliche Bildung und Entwicklung. Und da darf ich einfach Kontakt und Gespräch und Kommunikation anbieten. Und natürlich kann ich es nicht erzwingen. Ja, das nicht. Aber ich darf auf Eltern, die sich erst recht offen und interessiert verhalten haben und dann ihrem Verhalten sehr geändert haben, darf ich zugehen und mal nachfragen. Ja, mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist, ob es irgendwas, ein Thema gibt, was man mal in Ruhe besprechen kann, ob es so weit passt, ob das Kind zu Hause, der Übergang, Kita zu Hause, ob das alles passt. Also im Rahmen des Bildungsauftrages darf man nachfragen.
Ja, und jetzt hast du ja gerade die Beschwerden definiert. Sind Vorwürfe was anderes wie Beschwerden?
Vorwürfe können Teil von Beschwerden sein. Und bei Vorwürfen, da geht es schon darum, dass ich jemandem konkret ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmtes Nichtverhalten vorwerfe im Sinne schon auch von Schuldzuweisungen. Also da weise ich dann schon auch Schuld zu. Da sage ich, das haben Sie mir versprochen oder das war eigentlich so und so vereinbart und das hat jetzt so nicht stattgefunden. Ja, und jetzt bin ich enttäuscht oder ich bin verärgert oder ich hatte dadurch dann größere Schwierigkeiten oder größere Probleme, dass bestimmte Dinge nicht gemacht wurden, die eigentlich vereinbart waren. Ja, also Vorwurf kann Teil einer Beschwerde sein oder ist Teil einer, kann Teil einer Beschwerde sein.
Das vielleicht auch dann bisschen so, ja, also wie man es dann vielleicht auch aufnimmt, ja, für jemanden wäre jetzt das vielleicht schon eine Kritik an der Arbeit und für mich wäre es einfach erstmal eine Beschwerde, die ich vielleicht berechtigt finde, weil ja, wir haben versprochen, es gibt dieses Jahr diesen Ausflug in den Wald und jetzt gibt es den halt nicht oder so,
Ja,
ja.
genau.
Genau. Also, weil Kritik ist in meinem Empfinden zum Beispiel dann nochmal eine Stufe drüber. Weiß aber nicht, ob ich das so richtig liege. Vielleicht kannst du das noch definieren.
Ja, doch, also bei Kritik, wenn ich jetzt eine ganz offene Kritik übe, dann brauche ich eigentlich einen Bezug, eine Referenz, auf die ich mich beziehe. Also ich sage, es gibt einen gewissen Standard. Also ich erwarte zum Beispiel von einer Kita das und das und das. Also das, keine Ahnung, die und die pädagogischen Angebote stattfinden oder dass Kinder in der und der Situation so und so begleitet werden. Und jetzt ist es hier in dieser Kita anders gelaufen. Ich habe das beobachtet und das kritisiere ich jetzt. Also ich habe einen Standard, einen Maßstab, ein Wertesystem, an dem ich diese Kritik quasi festmache. Also Kritik ist eine Bewertung. Ich bewerte ein bestimmtes Verhalten oder den Ablauf einer bestimmten Situation als richtig oder falsch.
Das heißt, eine Kritik könnte sein, die Eltern haben die Vorstellung, es findet jeden Tag ein Morgenkreis statt. Wir haben jetzt mit den Kindern irgendwie erarbeitet, es findet ein freiwilliger Morgenkreis statt. Und die Kritik ist jetzt, dass die Eltern sagen, wir kommen da dem nicht nach und sie finden das aber wichtig aus den und den Gründen.
Genau, Sie haben irgendwie einen Fachartikel über Morgenkreis gelesen und da steht drin, wie wichtig und förderlich für die Entwicklung der Kinder das ist und das erwarten Sie so in dieser Kita auch, zum
Ja,
Beispiel.
ja. Schön auch, wie man immer am Morgenkreis so viel festmachen kann. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Okay, gut, aber dann haben wir die Definitionen schon mal so ein bisschen klar. Und was würdest du jetzt sagen, was sind denn so die großen Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Eltern? Gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagst, das kommt irgendwie gefühlt in jeder Kita und es lässt sich so leicht lösen, mach doch einfach das zum Beispiel.
Ja, also so die generellen Herausforderungen in unserer heutigen Zeit in der Zusammenarbeit mit Eltern, da gibt es viele. Ich habe mal jetzt in meinem Fotokartenset mal drei benannt. Einmal die große Heterogenität der Eltern. Also die Elternschaft ist ja eine unglaublich diverse Gruppe. Da sind große Altersunterschiede bei den Eltern, kulturelle Unterschiede, dann auch die Familienkonstellationen selbst, alleinerziehende Eltern, Mama, Mamas, Papa, Papas, ganz bunt gemischte Familienkonstellationen. Das ist so ein Thema, ne, wo ich auch teilweise sogar unterschiedliche Generationen in meiner Kita versammelt habe, wenn, gerade wenn ich auch noch die Großeltern mit dazu rechne, die dann natürlich auch mit Erwartungen und Vorstellungen kommen.
Ja.
Und da gehen dann auch schon so Sachen los wie, okay, es gibt einen Muttertag und einen Vatertag. Wie wollen wir die feiern? Wie machen wir das, wenn wir ein Kind in der Gruppe haben, das keine Mama mehr hat, weil die schon verstorben ist? Ja, also solche Sachen oder wie machen wir das mit Kindern, die jetzt gerade kein Geschenk basteln wollen?
Ja.
Überreden wir die dann oder nicht? Also da wir
Basteln wir selber?
genau, heimlich
Ja.
bitten wir ein besonders hilfsbereites Kind mitzubasteln. Ja, also da geht es halt los. Es werden einfach bisherige Standards und Feiertage und Vorgehensweise sehr stark hinterfragt, weil die Elternschaft sich einfach auch stark verändert hat und die verschiedenen Vorstellungen, die man damit verknüpft. Das ist das eine. Dann haben wir sehr viel verschiedene Erziehungsvorstellungen. Also wir machen uns ja gerade als Gesellschaft auf den Weg, dass wir einfach wirklich nochmal hinterfragen, wer oder was ist Erziehung? Ist der Begriff überhaupt sinnvoll, und hilfreich? Was gibt es für Vorgehensweisen in bestimmten Situationen? Und da holen die Eltern sich auch ganz viel Fachwissen aus unterschiedlichsten Quellen. Also auch viele Eltern sind da heutzutage sensibilisiert dafür und achten darauf, wie sie in bestimmten Situationen mit ihren Kindern umgehen und erwarten das dann auch vom pädagogischen Fachpersonal. Also da gibt es eine große Heterogenität, was die Erziehungsvorstellungen angeht. Und dann haben wir noch die Herausforderung, dass es eine Abhängigkeit gibt. Also zum einen sind die pädagogischen Fachkräfte abhängig davon, dass die Eltern ehrlich und sachlich und vertrauensvoll mit ihnen kommunizieren, weil sie nur dann das Verhalten der Kinder auch wirklich einschätzen können. Also sie brauchen so einen regelmäßigen Austausch mit den Eltern. Und die Eltern sind umgekehrt natürlich abhängig von den pädagogischen Fachkräften. Die vertrauen ihnen schließlich ihr Kind an, also ihr höchstes Gut. Und die brauchen auch, dass das Kind betreut ist, damit sie mit gutem Gewissen zur Arbeit gehen können und sich keine Sorgen machen müssen und damit sie ihren Arbeitgeber nicht enttäuschen. Also da ist auch eine sehr große Abhängigkeit, ne? Wo die Eltern auch sehr deutlich im Alltag spüren, wenn es dann heißt, Kind hat Durchfall gehabt oder hat sich übergeben und soll jetzt so und so viele Stunden zu Hause bleiben. Und ne, also diese ganzen Themen, wo Eltern dann vor eine logistische Herausforderung stellen. Also da ist einfach eine große Abhängigkeit da. Ja, das sind so die drei zentralen Herausforderungen, die ich in dem Feld oft wahrnehme. Es gibt aber noch mehr.
Ja, also ja, ich finde mich da in allen wieder. Ich finde es ja immer gut, wenn man so ein bisschen zum Abgleich sieht, ah, okay, das ist nicht nur mein subjektives Empfinden, das scheint wohl so ein Ding zu sein gerade. Also gerade, was du auch gesagt hast mit diesen Feiertagen, diese Traditionen, die es da gibt und dann aber auch das in Frage stellen, ist das zeitgemäß, können wir das so machen? Dann gibt es Kitas, die können das vielleicht noch 10 Jahre so weitermachen, weil sich gerade in deren Dorf jetzt wenig verändert hat. Andere sind da schon ganz woanders und dann kann das auch zu Konflikten kommen, auch wenn dann zum Beispiel jemand von der einen Kita in die andere Kita wechselt, Eltern oder auch Fachkräfte. Also das sind schon so Themen, die es gibt. Und was ich auch beobachte, ist die Sache mit den Erziehungsvorstellungen. Ich finde es immer dann schwierig, wenn Eltern mehr wissen auf einem bestimmten Bereich wie manche Fachkräfte. Also wenn die dann selbstverständlich davon ausgehen, dass jetzt irgendwie bedürfnisorientiert gehandelt wird und dass eine Eingewöhnung so und so läuft und die Fachkräfte sind aber auf Stand, nee, das machen wir hier so nicht, ja. Und
Genau.
das ist natürlich dann schwierig. Also Jetzt mal angenommen, ich hätte da eine Beschwerde oder vielleicht auch wirklich eine Kritik oder da geht vielleicht wirklich jemand zu einem Träger und sagt, also mein Kind wird hier in der Eingewöhnung so und so behandelt und das geht für mich gar nicht. Also das finde ich schon auch so eine spezielle Herausforderung, weil man eigentlich ja erstmal die Fachkräfte dann schulen müsste, auch da hinzukommen, das zu
Ja,
verstehen.
genau, dass man sich inhaltlich trifft. Ja,
Ja.
genau. Und deshalb habe ich da, also so der Anfang von den praktischen Methoden in meinem Kartenset, geht es genau darum, dass immer, wenn eine Beschwerde kommt, egal ob die jetzt bei der pädagogischen Fachkraft, die es wirklich betrifft, landet, oder bei ihrer Kollegin oder bei der Leitung oder beim Träger, gibt es diese 4 Schritte, dass ich erstmal die Beschwerde aufnehme. Das heißt, ich höre mir an, was die Eltern zu sagen haben. Das klingt jetzt sehr banal, so ja, wow, Wahnsinnserkenntnis. Realität ist, dass es kommt eine Beschwerde und es wird sofort dagegen argumentiert. Es wird
Ja.
sofort, ja, aber wir machen das schon immer so oder ihrem Kind hat es doch gar nicht geschadet oder keine Ahnung. Also es wird auf der also auf der Sachebene versucht, sofort Gegenargumente zu finden. Und das ist so eine Falle, in die man da so stolpern kann, mit der Hoffnung, damit schaffe ich sofort die Beschwerde aus der Welt. Dann haben wir das gleich geklärt. Da müssen wir uns damit gleich gar nicht mehr befassen. Und das kann bei kleineren Beschwerden und wo man merkt, die Eltern sind noch sehr sachlich und die fragen halt einfach mal nach, ja, kann das mal funktionieren im Alltag? Das will ich jetzt gar nicht völlig ausschließen. Bei so größeren Sachen, wo es um grundsätzliche pädagogische Haltungen geht und auch sowas Grundsätzliches wie das Eingewöhnungsmodell oder auch die bedürfnisorientierte Haltung, würde ich immer erstmal, okay, jetzt schildern Sie mir mal, wie Sie das erlebt haben, was genau da passiert ist in der Situation, die Sie da beobachtet haben, wann war denn das? Oder auch, was hat Ihr Kind denn da genau zu Ihnen gesagt dann zu Hause? Und man hört sich das einfach erstmal an. Man kann sogar Notizen machen. Das zeigt den Eltern, ich nehme das ernst. Ich nehme euch wirklich ernst. Ich höre euch wirklich zu. Und ich verstehe jetzt erstmal eure Sichtweise. Ja? Also erstmal die Perspektive der Eltern verstehen. Dann der zweite Schritt ist das Präzisieren, also dass ich nochmal genauer nachfrage. Auch schon ein bisschen genauer nachfrage, was ist denn jetzt die Vorstellung der Eltern? Was ist denn die Erwartungshaltung oder auf welchen Fachartikel beziehen sie sich denn da? Warum nicht? Man kann die Eltern doch mal nach ihren Quellen fragen. Das ist auch ein Zeichen von Interesse. Und man kann da sogar selber tatsächlich eben auch von profitieren oder noch was lernen. Und dann ist der dritte Schritt, die Beschwerde zu bearbeiten. Ja, das heißt, aha, danke, lieber Vater, liebe Mutter, dass du mir das jetzt mitgeteilt hast. Ich habe jetzt verstanden, worum es dir geht und was aus deiner Sicht vorgefallen ist. Jetzt nehme ich das in mein Kleinteam und wir reden da mal intern drüber und schauen mal, was wir da für Meinungen dazu haben. Also ich nehme mir jetzt Bearbeitungs- und Bedenkzeit, ja,
Ja.
um meine Meinung dazu zu klären. Und dann im vierten Schritt erst, Schritt Nummer 4, teile ich den Eltern mit, wie ich jetzt mit der Beschwerde umgehe, also wie wir das jetzt in Zukunft machen können, was ich den Eltern anbieten kann im Rahmen meiner Möglichkeiten und was ich nicht anbiete. Und das hat sich tatsächlich sehr in der Praxis bewährt, so vorzugehen, weil wenn die Eltern gerade auch emotional aufgebracht sind, dann komme ich fast gar nicht mehr in so ein sachliches Gespräch in der Situation, sondern ich brauche erstmal den Moment, dass die sich äußern dürfen, dass die alles mitteilen dürfen, was sie da jetzt mit dem Konzept, das sie gerade im Kopf haben, verknüpfen. Dann präzisiere ich es. Dann bearbeite ich es intern mit meiner Leitung, mit meinem Träger, mit meinem Kleinteam, wer auch immer da jetzt mit befragt werden sollte, mit ins Boot geholt werden sollte. Und dann erst nehme ich Stellung. Also dann erst habe ich eine Meinung, die ich den Eltern mitteilen kann. Also die Botschaft ist, ihr dürft euch Zeit nehmen, euch eine Meinung zu dieser Beschwerde zu bilden. Ihr müsst nicht schon gleich eine haben. Das geht ja oft gar nicht. Also gerade bei so komplexeren Beschwerden geht es nicht.
Ja.
Bei einfachen, kleineren Beschwerden im Alltag brauchen wir jetzt nicht diese 4 Schritte in jedem Fall. Aber bei sowas Komplexeren würde ich das dringend jedem empfehlen.
Ja, und ich finde auch, wenn man vielleicht sich unsicher fühlt, also es kann ja auch sein, es gibt eine ganz kleine Beschwerde nur und ich bin aber vielleicht neu in der Kita oder ich weiß nicht mehr, ich weiß noch, wir haben da irgendwie über irgendwas gesprochen im Team, aber ich weiß gerade nicht mehr, was die aktuelle Absprache war oder so. Auch da kann ich ja einfach sagen, ah, danke, dass Sie mir das sagen, ich notiere mir das und ich komme wieder auf Sie zurück. Vielleicht sogar noch mit einem Termin, wann ich das sagen kann. Also das war für mich echt ein Game Changer in meiner Praxis, als ich verstanden habe, dass das ja immer geht. Also ich kann immer sagen, ah, danke, ich nehme das mit, ich komme auf Sie zurück und am besten mit einem Datum, wann ich zurückkomme
Ja.
und das dann auch einhalte und das auch mache. Ja, klar, also so dieses Ernstnehmen zeigt sich ja dann eben auch da drin. Und ich habe aber auch, also so vermute ich, gemerkt, dass manche Eltern wirklich dachten, da passiert jetzt gar nichts mehr. Die versucht jetzt, mich hier abzuwiegeln und dann geht die und dann kommt die nicht mehr zurück. Ja, die
Ja.
wird mir nicht irgendwie noch eine Info geben.
Ja.
Und das dann aber zu machen, stärkt auch wieder ja die Beziehung zu den Eltern.
Ganz genau. Und das ist halt auch diese Professionalität, ne? Ich gehe nicht sofort in eine Subjektivität, in so einen subjektiven Widerstand, in so eine Verteidigung, in so einen Rechtfertigungsreflex oder
Ja.
auch so ein Beschwichtigen. Ja, nee, ich glaube da, also das glaube ich aber nicht, dass das die Kollegin wirklich zu dem Kind gesagt hat. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja, sowas, also das wäre so Worst Case, ja, weil dann fühlen sich die Eltern wirklich nicht ernst genommen. Sondern ich nehme es eben erstmal echt auf, nehme Bedenkzeit und wie du sagst, gebe dann ein verlässliches Feedback am nächsten Tag oder nach der nächsten größeren Teamsitzung, je nachdem, um was es geht, je nachdem, wen ich fragen muss, um das genauer zu klären. Und da hast du vollkommen recht, da ist es natürlich wichtig, dann ganz verlässlich zu sein und das auch wirklich zu machen und den Eltern auch sagen, wenn sie in Zukunft wieder irgend so eine Beobachtung haben oder irgendwas unklar ist oder irgendeine Irritation, gerne einfach wieder zu mir.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie es mir geht, wenn ich Beschwerden äußern muss. Und das geht mir gar nicht gut. Also ich versuche ja immer, Situationen zu umgehen. Oder dann irgendwie zu sagen, naja, das wäre jetzt was, da müsste ich mich beschweren, aber so schlimm ist es ja jetzt nicht. Und so, dies, das.
Total, ja.
Ja, also
Und den.
das ist echt so ein Ding. Und dann denke ich mir, da geht es in den allermeisten Fällen geht es nur um mich. Wie muss es jetzt sein, wenn es um mein Kind geht? Und wenn ich vielleicht auch, weil ich so abhängig bin, auch von diesem Ganzen, wenn ich mir dann vielleicht noch Sorgen mache, wie gehen die nachher mit meinem Kind um? Werden die mein Kind trotzdem mögen? Vielleicht bin ich dann auch eine Mama oder ein Papa, die schon von vornherein weiß, ich kann mich gar nicht so gut äußern, dass ich habe sowieso schon Angst, dass ich da jetzt in einen Riesenkonflikt komme. Das ist ja emotional, kann das ja total beladen sein, das ganze Thema von vornherein.
Absolut. Und da sprichst du eigentlich alles aus, was Eltern in solchen Situationen bewegt. Die meisten Eltern überlegen, liegen erstmal, also wenn es um was Größeres geht, liegen die erstmal 2, 3, 4, 5 Nächte wach und wälzen das in ihrem Kopf und in ihrem Herzen hin und her und haben genau die Ängste, die du angesprochen hast. Wird mein Kind dann noch gemocht? Bin ich dann die böse Beschwerermutter oder Beschwerervater und bin ich dann auf deren Abschussliste?
Ja.
Weil da geht es eben wirklich um Vertrauen, um Abhängigkeit. Ich bin in der Zeit, wenn mein Kind betreut ist, nicht da. Ich kann das nicht kontrollieren, wie mein Kind wirklich behandelt wird. Ganz besonders intensiv ist es bei Eltern, die selber schlechte Erfahrungen in Bildungseinrichtungen gemacht haben, also die selber Gewalt erfahren haben und sich daran noch gut erinnern können.
Ja, auch
Die
bei
haben.
Fachkräften, die dann Eltern sind. Also das höre ich ganz oft von KollegInnen, dass die sagen, oh, aber ich wollte doch nie die stressige Mutter sein. Und es sind dann oft sind das Situationen, wo ich sage, boah, das habe ich schon lange gemeldet. Das hat mit stressiger Mutter ja nichts mehr zu tun.
Ja, ja,
So.
ja.
Ja.
Die dann ganz lang warten, ne, und
Ja.
hoffen, dass es irgendwie sich von alleine in Wohlgefallen auflöst. Und aber dann schon immer angespannter auch in die Einrichtung kommen. Und ja, das ist ein ganz großes Thema, weil es ist ein emotionales Thema. Und wie du auch gesagt hast, manche haben auch nicht so die Kommunikationskompetenzen. Ja, die fühlen sich dann da auch nicht sicher auf dem Gebiet. Wie formuliere ich es? Wie sage ich es? Und dann sagen sie es vielleicht auch noch so ein bisschen ungünstig. Und deshalb ist es so wichtig, dass pädagogische Teams einfach wirklich sich mit diesem Thema, mit dem Beschwerdemanagement auseinandersetzen und da wirklich eine gute innere Haltung dazu finden. Gemeinsam als Team auch zu klären, wann schicke ich jemanden auch mal ab, also von mir aus zur Leitung und sage, das ist was, wo ich Sie bitte, dass Sie mit dem Thema tatsächlich zu unserer Leitung gehen. Also das ist auch in Rücksprache mit unserem Team so, dass wir sagen, bei diesen Themen ist es ganz gut, wenn Sie das mit der Leitung besprechen. Das muss ich natürlich vorher mit der Leitung geklärt haben, ja, dass ich ja die Eltern da auch hinschicken darf. Und ab welchem Punkt mache ich das auch, ja? Wo, also deswegen, das ist so ein Grund, warum ich auch dieses Fotokartenset geschrieben habe, weil ja, um den pädagogischen Teams da Tools an die Hand zu geben, wie sie da wirklich das in einem Reflexionsprozess durchlaufen können und sich da eine gute Haltung aneignen können, ja, dass sie da den Eltern in solchen Situationen gut begegnen können.
Ja, das deckt es halt alles ab, dieses Kartenset. Das ist ja wirklich so. Also es deckt ja wirklich alle Bereiche ab, mit verschiedenen Fragestellungen. Und das hat ja sogar, das fand ich ja total cool, es hat ja sogar so ein kleines Büchlein mit drin, was nochmal so die wichtigsten theoretischen Dinge einfach zusammenfasst. Ja, das fand ich gut. Und jetzt halt wollte ich aber gerade nochmal auf was ganz anderes raus, nämlich im Grunde heißt das, wir brauchen im Team so eine Einigung darauf, was sind für uns Beschwerden, was ist für uns Kritik, ja, so eine Definition, eine gemeinsame. Und dann muss ich das vielleicht schriftlich auch festlegen, damit auch, wenn neue Leute ins Team kommen, die das verstehen können, was wir hier machen. Und dann so ein Ablauf, ein Beschwerdemanagement, wo dann klar ist, an der Stelle hole ich die Person dazu, an der Stelle hole ich die Person dazu. Und das kann ja in jedem Team wahrscheinlich ganz unterschiedlich aussehen, oder? Es gibt bestimmt Leitungen, die wollen immer über solche Dinge informiert werden. Dann gibt es vielleicht Leitungen, die wollen nur informiert werden kurz vor der Eskalation und sagen, ach, ihr schafft das schon. Ja, also.
Genau, da sind die Leitungen auch ganz verschieden und manchmal hat beim Team auch zum Beispiel eine stellvertretende Leitung, die sagt, also ich mache diese Kommunikationssachen echt gerne. Ich könnte euer erster Ansprechpartner sein, um vielleicht auch der Leitung den Rücken frei zu halten. Also da gibt es auch in der Praxis ganz findige und sehr gute Lösungen, wo da in einzelnen Teams dann wirklich passend zu diesem Team gefunden werden. Und da möchte ich auch jedes Team dazu einladen, schaut einfach, wer da welche Stärken hat. Und aber wichtig ist, das zu thematisieren gemeinsam und zwar immer wieder, genauso wie Kinderschutz oder wie Partizipation oder wie all diese wichtigen Themen ja immer wieder mal reflektiert werden. Meistens dann an irgendeinem Präzedenzfall, wo man merkt, oh, ah, okay. Das weist uns jetzt wieder auf dieses Thema hin. Und dann schauen wir da nochmal genauer hin. Und ich habe da einen längeren Leitfaden. Wie gehen wir mit Beschwerden um? Das sind 7 Schritte. Das ist auch auf mehreren Karten dann aufgedröselt. Das kann man sehr gut als Orientierung im Team nehmen. Und dann eben diese Kurzversion mit diesen 4 Grundschritten, die ich vorhin schon dargestellt habe. Also ich brauche einfach auch praktische Methoden. Ja, praktische Methoden, wie gehe ich mit solchen Situationen um?
Ja. Irgendwann vorhin sind wir schon mal an dem Wie vorbeigekommen, ja, dass Eltern ja nicht unbedingt vielleicht die Sachen so äußern. Ja, also wir sind ja hier irgendwie gewaltfreie Kommunikation und welche Schritte gehe ich und so. Jetzt kann ich das ja nicht erwarten von Eltern. Und je nachdem, was ich auch für Eltern habe, sind die ja auch ganz verschiedene Kommunikation vielleicht gewohnt.
Ja, genau.
Ja.
Und da habe ich in meinem Kartenset 4 verschiedene Eskalationsstufen. Und da muss ich eine Sache vorausschicken. Also es gibt eben diesen psychologischen Nebel. Das ist ein Begriff von Vera Birkenbiel. Die sagt dir bestimmt auch was. Vera Birkenbiel
Ja, na
ist ja
klar.
eine der bekanntesten Kommunikationstrainerinnen in Deutschland, selber Asperger-Autistin und leider schon mittlerweile verstorben. Und die hat diesen Begriff geprägt, psychologischer Nebel. Und was sie meint ist, wenn ich aufgebracht bin, wenn ich emotional aufgebracht bin, wenn ich mich bedroht fühle als Säugetier, ja, jetzt mehr
Ja.
mal ganz biologisch, ja, dann komme ich eben in diesen Kampf-Flucht-Modus, ja,
Ja.
Kampf-Flucht-Erstarrungsmodus, dass wirklich ein bestimmter Teil meines Gehirns übernimmt und mein Frontalhirn ist dann nicht mehr so erreichbar. Ja, es ist dann einfach in seiner Funktion gehemmt, weil die Stresshormone übernehmen. Und dann habe ich eben nur noch Kampf, Flucht oder Erstarrung zur Verfügung als Säugetier, also der Säugetieranteil in uns Menschen. Und wenn Eltern in diesem Zustand sind, weil es zum Beispiel um ihr Kind geht und weil sie sich, und wenn, ich meine, wenn es um mein Kind geht, ja, dann kann ich, dann sehe ich als Säugetier rot. Ja, also da gehe ich durch Wände. Ja, also das
Ja.
löst nochmal ganz andere Gefühle aus. Wie wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um mich selber gehen würde, ja. Und Eltern, die in diesem Zustand sind, da kann einfach so eine Beschwerdesituation auch echt mal richtig eskalieren, weil die ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben, weil die die Selbstkontrolle verlieren. Und da gibt es eben diese vier Eskalationsstufen. Also einmal grün ist, wenn wir so ganz sachlich reden können, so wie wir beide jetzt. Oder wenn, was weiß ich, wenn du jetzt eine Beschwerde an mich hättest und wir könnten es total sachlich klären. Dann orange ist schon leichte Anspannung und man merkt, dass schon Emotionen im Spiel sind. Dann rot ist schon, also die Eltern werden lauter, sie hören nicht mehr gut zu, sie sind nicht mehr in der Lage zuzuhören, sie werden vorwurfsvoller. Und dann gibt es eben noch dunkelrot und das ist wirklich Eskalation. Und da verlieren die Eltern die Kontrolle. Das heißt, sie schmeißen Sachen auf den Boden, sie verwenden Schimpfwörter, sie knallen mit den Türen, also sie überschreiten wirklich Grenzen auf der verbalen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der materiellen Ebene, auf der moralischen Ebene. Das ist wirklich dunkelrot und das ist zum Beispiel die Eskalationsstufe, wo ich ein Gespräch, ja, oder eine Situation abbreche, wo ich wirklich sage, okay, jetzt gerade ist kein sachliches Gespräch möglich. Ich möchte, dass Sie die Einrichtung verlassen oder ich hole jetzt eine Kollegin dazu, weil so bin ich nicht bereit, das Gespräch mit Ihnen fortzusetzen. Vielleicht auch im Einzelfall, ich bitte Sie jetzt, die Einrichtung zu verlassen. Also, ich hatte auch schon Situationen in Kitas, wo es hieß, das nächste, was wir jetzt machen, ist, die Polizei zu rufen. Gibt es auch.
Krass.
Ja.
Das hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht.
Ja. Und das ist auch echt selten. Also, das muss ich jetzt dazu sagen. Ich will jetzt hier nichts dramatisieren. Das ist wirklich selten. Aber es ist schon wichtig, dass man sich bewusst macht, auch das kann im Einzelfall passieren. Und da merke ich eben, okay, jetzt bin ich wirklich im dunkelroten Bereich. An der Stelle bringt es gar nichts mehr, jetzt weiterzureden, sondern jetzt braucht es erstmal eine Beendigung dieses. Man kann ja dann dazu sagen, ich bin gerne bereit, mit Ihnen wieder zu sprechen, wenn Sie wieder auf einer sachlichen Ebene kommunizieren können. Für heute, für jetzt beende ich dieses Gespräch. Ja? Also da geht es auch schon um Selbstschutz, auch zu wissen, ich darf Gespräche abbrechen. Ich muss mir wirklich nicht alles anhören. Ich darf mir Kolleginnen als Hilfe dazu holen. Ich darf aufstehen und sagen, ich gehe jetzt raus und hole eine Person dazu, die jetzt bei unserem Gespräch vorher nicht dabei war und die jetzt in ihrem Gehirn noch nicht im psychologischen Nebel ist. Ich meine, das sagt man so nicht zu den Eltern, aber die jetzt noch nicht so aufgebracht ist, wie wir beide jetzt gerade sind oder die jetzt gerade in unserer aktuellen Situation nicht so involviert ist. Wir brauchen jetzt quasi eine. Der Hintergrund ist tatsächlich, ich brauche eine Person, die noch nicht so von ihren Stresshormonen davongeschwemmt worden ist. Ja, ich brauche ein neutrales
Eine
Homo
Koregulation
sapiens
im
Gehirn.
Grunde. Eine Koregulation im Grunde.
Genau, ich brauche eine Koregulation in der Situation, weil es jetzt gerade für beide Seiten eskaliert ist. Weil wenn mir, ich habe zum Beispiel bei einer Kita, haben sie mir erzählt, da hat dann ein Vater in seiner Wut, dass er abgewiesen wurde mit seiner Tochter, weil er sie wieder mit nach Hause nehmen sollte, hat er der pädagogischen Fachkraft den Rucksack von der Tochter vor die Füße geschmissen. Also wirklich geschmissen, gegen die Schienbeine. Richtig, bäm, ja.
Okay.
Und da ist so ein Punkt erreicht, okay, jetzt ist. Ich gehe jetzt, und da waren auch andere Kolleginnen in der Nähe und die haben dann auch die Leitung geholt. Ja, also da darf man dann auch sagen, stopp. Ja, also weil es gibt pädagogische Fachkräfte, die nach solchen Ereignissen wirklich zittern und Angst haben, zur Arbeit zu gehen und Albträume haben und das macht was mit denen. Und da ist es ganz wichtig im Team, dass ich auch wirklich sage, solche Situationen dürft ihr abbrechen. Solche Situationen könnt ihr gar nicht alleine handeln und kontrollieren. Das erwartet hier auch keiner von euch, sondern da holt ihr euch Hilfe. Da ist einfach so ein bestimmter Punkt überschritten. Ja, und
Ja,
das darf man dann auch
ich
sagen.
glaube auch, der Punkt ist vielleicht schon an ganz anderen Stellen überschritten. Also es gibt ja auch Eltern, die immer wieder mit einem gleichen Thema vielleicht kommen und man hört sich's immer wieder an und spricht immer wieder darüber und
Genau.
irgendwie führt's zu nichts. Also ich glaube, das wäre vielleicht auch was, wo man irgendwann sagen kann, darüber müssen wir jetzt nicht mehr sprechen.
Ganz genau. Genau das Beispiel habe ich auch auf einer Karte. Und da sagt dann da die Leitung zu dem Papa auch, Herr XY, über dieses Thema haben wir jetzt schon ganz oft gesprochen und ich habe wirklich nichts Neues, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und dann auch wirklich so diese Ich-Botschaft, ich bin ratlos, was ich Ihnen jetzt dazu noch sagen soll. Punkt, Pause. Also dem Papa an der Stelle, also an dieser spezifischen Stelle, die Verantwortung für das weitere Gespräch zurückzugeben. Also wirklich klar zu sagen, ich weiß nicht, was ich Ihnen jetzt dazu noch Neues sagen kann. Beschwerdemanagement heißt eben nicht, dass ich die Eltern immer zufriedenstelle,
Das ist nicht
sondern
Dienstleistungsservice an der Stelle.
genau.
Ja.
Genau, sondern, weil das sind ja keine Kunden, die bei mir eine Ware kaufen wollen, sondern wir haben hier einen gemeinsamen Bildungsauftrag. Ja, das ist eine unglaublich komplexe menschliche Angelegenheit, die ich auch gar nicht messen kann. Ich kann ja gar nicht messen, mit wie viel mehr Bildung ist das Kind jetzt aus der Kita rausgekommen und hätte es die auch gehabt ohne Kita. Ja, also das kann ich ja nicht messen, ja. Sondern das kann ich nicht berechnen oder messen oder so. Genau, und da kann es, also Beschwerdemanagement heißt, sachlich und offen und ehrlich sich Beschwerden anzuhören, sie zu präzisieren, sie zu bearbeiten und dann den Eltern ein Feedback zu geben. Das heißt Beschwerdemanagement. Das heißt nicht, dass die Eltern immer mit dem Feedback zufrieden sein können. Ja. Klar, das würde man sich wünschen, dass man sie immer zufriedenstellen kann, aber das ist keine realistische Aussicht. Ja. Und da auch zu signalisieren, du bist eine erwachsene Person, du bist ein Vater, eine Mutter, ich habe die und die Informationen für dich und an der und der Stelle kann ich dir was anbieten oder an der und der Stelle kann ich dir nichts anbieten. Da
Ja.
gehe ich nicht mit oder da kriegst du von mir keine Auskunft oder da werde ich weiterhin fordern, dass du deinen Sohn abholst und dass du ihn vielleicht am nächsten Tag auch nicht bringst,
Ja.
weil das sind die verschiedenen Grenzen, die es da im Rahmen des Bildungsauftrages einfach gibt.
Ja. Ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Ja, ich glaube, wir sind an ganz, ganz vielen Stellen vorbeigekommen. Gibt es was, wo du sagst, das ist jetzt noch wirklich signifikant wichtig zu wissen?
Lass mich kurz nachdenken. Also, ich finde auch, dass wir jetzt wirklich viele Bereiche uns angeschaut haben und dass es jetzt auch von der Länge her wirklich reicht, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Und ansonsten kann ich einfach jedem pädagogischen Team mein Fotokartenset empfehlen. Da könnt ihr das alles nachlesen. Es gibt auch einen umfangreichen Download zum Fotokartenset mit vielen Praxisbeispielen und da könnt ihr das auch alles nochmal wirklich der Reihenfolge nach durcharbeiten. Also das erste Kapitel geht es um Erziehungspartnerschaft und Rollenverständnis, das zweite Kapitel um innere Haltung, Das dritte Kapitel um konkrete Methoden. Das vierte Kapitel um Eskalation und Deeskalation. Und das fünfte Kapitel, ganz wichtig, die Selbstfürsorge und die Psychohygiene und die Abgrenzung. Also die ich als pädagogische Fachkraft auch brauche, weil manche Kommunikationssituationen mit Eltern einfach sehr herausfordernd sein können.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass niemand das einfach so kann. Also niemand kommt einfach aus einer Ausbildung oder aus dem Studium oder neu in eine Leitungsposition und kann das. Das
Ganz
ist
genau.
alles, das ganz viel Übung und ganz viel Abgucken und vielleicht mal in einem Gespräch mit dabei sein und so.
Ja.
Also das hat mir ganz viel geholfen oder auch mich vielleicht wirklich auch coachen zu lassen vor einem Gespräch, wenn ich weiß, das wird für mich schwierig. Da, also vielleicht wirklich nur ganz kurz zu sagen, meine Vorstellung ist, ich möchte das und das sagen und das zu erarbeiten, wie das gut gehen kann. Das sind alles so Sachen, die mir echt geholfen haben schon.
Schön, ja. Ganz genau so ist der Weg. Und da kann das halt einfach noch eine zusätzliche Hilfe sein,
Ja.
wo man sich so ein paar Methoden draus ziehen kann und die dann so peu à peu in die Praxis, übertragen und anwenden kann.
Ja, wie gesagt, ich bin Fan. Ich habe es auch immer dabei. Ich lege es überall hin. Und ich kann dir sagen, dass dieses Kartenset ist eins von den Sachen, wenn ich irgendwo so einen Büchertisch habe oder irgendwas, das am häufigsten in die Hand genommen und aufgemacht wird und angeguckt wird, weil dieses Thema einfach wirklich brennt.
Genau. Und weil da alle ja nach einem guten Umgang damit suchen,
Ja,
ja, da möchten die
ja.
pädagogischen Fachkräfte, möchten da ja auch einen guten Umgang mit solchen Situationen finden. Ja, das
Ja.
ist ein ganz wichtiger Teil der Erziehungspartnerschaft.
Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Wenn man jetzt zu dir Kontakt aufnehmen möchte, weil man eine Fortbildung haben möchte oder noch mehr wissen will oder wie auch immer, wo geht das?
Am besten über meine Homepage, da stehen meine ganzen Kontaktdaten drauf. Einfach sibylleschmitz.de.
Sehr gut. Das schreibe ich auf. Das kommt dann alles in die Folgenbeschreibung, habe ich schon gesagt, ne? Gut. Dann vielen Dank, dass du da warst. Das
Ja,
war sehr
vielen
schön.
Dank. Ich fand es auch wirklich sehr schön. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit dir
Das ist immer
weitermachen.
das Problem, wenn man mit so Fachleuten spricht, das ist alles, und ich finde es dann alles auch so interessant und denke dann so, oh cool, und über das will ich noch sprechen und über das will ich noch sprechen. Aber ich glaube, wir sind wirklich an ganz, ganz vielen Stellen vorbeigekommen und für alles Weitere gibt es deine Bücher. Es gibt dieses Fotokartenset, das ja echt umfangreich ist und wie du gerade gesagt hast, ist noch ein Download dabei. Also, ne? So, das
Ist
wäre so eine
erstmal.
Anschaffung, die ich wohl machen würde für meine Kita.
Ja, vielen lieben
Okay.
Dank, Fia.
Ja, danke dir und für alle, die jetzt zugehört haben. Wir hören uns wieder, wahrscheinlich nächste Woche. Ich bin jetzt zum Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, immer noch so dran, weil ich stelle das gerade um, meine Sendefrequenz. Und ich glaube, wenn die Folge kommt, gibt es gleich in der nächsten Folge eine neue oder in 2 Wochen. Aber um sicher zu gehen, folgt einfach dem Podcast. Und
Ja,
wenn dir die
genau.
Folge gefallen hat, dann schick die an alle Leute, wo du denkst, krass, die müssen das auch hören. Das wäre mega. Und dann, ganz wichtig, 5 Sterne. 5 Sterne überall. Immer, immer schön ganz viele Sterne verteilen. Und dann hilft das, dass der Podcast überall gehört wird und dass die Folge noch viel mehr gehört wird. Und das wäre wichtig, weil am Ende wollen wir ja die Kita-Welt revolutionieren. Das Ziel ist ja nicht geringer. So.
Ganz genau.
So, und jetzt höre ich auf zu labern. Tschüss, bis nächstes Mal.